Nacht, Dorothea. Ja.
Dorothea. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wie lange war die Fahrt heute Morgen?
Oh, die Fahrt war so 42, 45 Minuten ungefähr. Wir wohnen mitten im Schwarzwald, also nördlich von Schwenningen bei Alpirsbach-Freudenstadt.
Genau, und wir kennen uns auch nicht so lange her, ne?
Nein,
also noch nicht. Wir sind gute neue Freunde geworden vor ein paar Wochen. Und deswegen, es war einfach sehr schön, einfach euch kennenzulernen natürlich. Aber was machst du eigentlich hier, Stefan? Was machst du in Deutschland?
Ja, das fragt sich meine Frau auch immer. Ja, also ich bin mit der deutschen, oder DMG, ursprünglich Deutsche Missionsgemeinschaft, angestellt. Wir waren 19 Jahre in Afrika und haben dort geholfen, dass Muslime das Evangelium hören, und kamen dann wieder zurück 2014, um hier in Deutschland unter Migranten zu arbeiten. Haben da vieles mitgemacht und vieles auch getan. Und vor 4 Jahren hat GEM, Greater Europe Mission, das ist eine Organisation, die hat die Bibelschule Seeheim, aus der dann die Freie Theologische Akademie, heute Hochschule, hervorgegangen ist. Meine Frau war in Seeheim, ich war an der FTA damals in Gießen, und Brake wurde auch davon gegründet. Und mit dieser Organisation bin ich in Europa unterwegs, damit Menschen Jünger Jesu werden. Weil viele schreiben Europa ab als ein hoffnungsloser Kontinent. Wir glauben, dass die Zeit reif ist, dass Europa wieder aufwacht. Junge Menschen kommen zum Glauben. Und ich freue mich auch, dass wir zusammen mit Menschen aus dem Ausland gemeinsam Gemeinde bauen können, um mitzuhelfen, dass Gottes Reich wächst.
Super. Und ich habe auch erfahren, dass du richtig oft unterwegs bist. Was ist deine Aufgabe genau, deine Tätigkeit beim TM, und was hast du in den letzten Jahren auch gemacht? Wo ist dein Stärkepunkt in deiner Tätigkeit, auf
wie lange
deine
Zeit?
Leidenschaft?
Ja, wie lange Zeit habe ich dafür?
Oh. Also ich weiß es nicht, wir sind Deutsche.
Ja,
wir sind Deutsche.
Weil man könnte viele dafür erzählen. Ich bin auch Dozent an der Akademie für Weltmission, unterrichte da das Fach Ethik. Dann habe ich mit dem Christusbund immer viel zu tun, bin da unterwegs. Jetzt gibt es eine Kurzbibelschule, wir waren gerade bei Freizeiten unterwegs, predige viel hier und da, um einfach helfen, dass Menschen zu Jünger Jesu werden. Es genügt nicht, irgendwo mal Ja gesagt zu haben zu Jesus, sondern mit Jesus muss man leben, ihn muss man kennen, ihn muss man auch immer mehr tiefer kennenlernen. Und das geschieht nur, wenn man mit ihm unterwegs ist. Und das möchte ich einfach mithelfen. Ich kam jetzt vor kurzem aus England. Wir haben da unser Leiterkreis von GEM. Da waren wir ja mit ungefähr 100 Leuten zusammen. Bin auch immer wieder als Sendedirektor oder Missionsleiter von GEM Deutschland dann eingeladen zu bestimmten Veranstaltungen. Oder dann auch gemeinsam versuchen wir, aus Europa immer mehr Menschen auch zu begeistern, dass sie sich wieder auch in Europa selber und darüber hinaus für Mission begeistern lassen. Also das praktisch manchmal am Computer, manchmal unterwegs, hoffentlich immer wieder mit meiner Frau, aber meistens oder oftmals auch alleine, aber immer mit lieben Menschen, die die gleiche Herzenshaltung haben. Jesus Christus ist unser König, unser Herr. Wir vertrauen der Bibel und wir möchten, dass das noch mehr bekannt wird.
Und dann die letzte Frage, und dann ich setze mich hin, direkt einfach die Predigt zu hören. Aber für mich war es auch sehr interessant. Kann man oder darf man Jüngerschaft hier direkt von Schwarzwald machen? Kann man machen? Also man muss eigentlich nicht nach Berlin vielleicht, oder Frankfurt oder was auch immer, Rom, Italien, keine Ahnung. Kann man schon Jüngerschaft hier direkt von Ort machen?
Ja, also ich bin davon überzeugt, Jüngerschaft ist nicht nur etwas, was dann passiert, wenn man Jesus kennengelernt hat, sondern es fängt schon früher an. Jüngerschaft ist letztendlich, ich lebe mein Leben vor den Menschen und nehme sie mit hinein. Wir machen das ganz praktisch. Meine Frau war jetzt gerade vor kurzem mit einer Freundin unterwegs. Die hatte eine Operation in Ravensburg. Und sie sagt immer, Gott hat mich vergessen, der kümmert sich nicht um mich und so weiter. Und wir sind einfach da, um ihr das Gegenteil zu beweisen. Eigentlich hatte meine Frau keine Zeit. Sie sollte in die Schweiz zu meiner Tochter. Und dann hatte sie aber dann doch den Termin abgesagt, meine Tochter. Und so war Dorothea frei und konnte mit dieser Freundin nach Ravensburg in das gleiche Hotelzimmer und dann anschließend die Operation dann begleiten. Und die Frau in ihren 60ern hat gesagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand, eine Freundin mit mir, so etwas gemacht hat. Jüngerschaft fängt da an, wo wir Menschen begleiten, mit auf den Weg Jesu zu kommen. Wir sind ganz deutlich und offen mit ihnen. Ab und zu bin ich einfach vorbeigekommen und ich sage, ja, Gott redet nicht zu mir. Und ich sage, und, was ist mit uns? Wir fragen sie. Und wir merken, so langsam wird sie ein bisschen offener, ein bisschen offener. Wir haben eine andere Gruppe, sind viele Esoteriker, die in Sulz und Umgebung, wo ich herkomme, einfach uns kennengelernt haben oder wir sie kennengelernt haben. Und wir haben einen Gesprächskreis angefangen, Gott und die Welt. Wenn es geht, alle 2 Wochen, ich bin unterwegs und dann geht es nicht immer. Und da fragen sie immer wieder, Stefan, was sagt die Bibel dazu? Wir treffen uns, wir essen, wir lachen, wir streiten, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir gehen gemeinsam und besuchen auch diese Menschen ab und zu mal. Und sie helfen uns. Wir haben einen Hund von unseren Kindern bekommen und die helfen uns, den Hund dann zu betreuen, wenn wir unterwegs sind. Es ist ein Geben, es ist ein Nehmen, es ist Leben miteinander. Und dieses Leben miteinander, weil Jesus in uns wohnt, sehen andere Menschen und sind dann interessiert und sagen, wow, das möchte ich. Sigrid hat vor kurzem, als wir zusammen waren, die war jetzt kurz in, wo warst du denn? In Paraguay, genau, also interessant. Sie hat vor kurzem, noch bevor sie gegangen ist, einfach zu uns gesagt, Stefan, Dorothea, ihr habt was. Ihr habt was. Das möchte ich auch. Und das fängt da an, wo man Jüngerschaft schon lebt. Du hast gesagt, ich soll gleich in die Predigt reingehen? Okay, dann muss ich jetzt auch gucken, dass ich das tue, weil ihr seid ja deswegen gekommen. Aber ich habe was mitgebracht und wollte fragen, ob jemand was von diesem wunderbaren Obstriegel möchte. Ist kostenlos. Ja, ihr könnt es gern haben, aber ihr müsst dann nach vorne kommen und müsst es euch abholen. Möchtest du es denn wirklich?
Ja.
Magst du das?
Ja.
Also mit der ganzen Konsequenz, ne? Also, ja. Also klar. Alles Gute, ja, wunderbar. Schön. Das freut mich.
Ja, hättest du es mir nicht auch werfen können?
Nein, es muss auch eine gewisse Verantwortung da sein. Man muss das auch wollen. Man kann es niemandem aufdrücken.
Ah, ja.
Da muss eine Freiwilligkeit auch dabei sein. Ne? Wenn wir etwas mögen, dann sind wir schnell dabei, den anderen einzuladen. Gutes. Naja, jetzt setze ich mich in die Nesseln hier. Mexikanisches Essen. Ich weiß, Mexiko ist nicht so. Aber mein Schwiegersohn, er kommt aus Mexiko. Er ist in USA groß geworden, aber seine Eltern kommen aus Matamoros in Mexiko. Und von daher, wir haben eine internationale Familie zu Hause. Von daher gibt es immer wieder mal mexikanisches Essen. Wenn das schmeckt, wenn das Essen schmeckt, oder hier im Schwabenland Spätzle, mit Sauerbraten. Oh, oder? Da kann man jemanden dazu einladen, denke ich. Ja. Wenn wir von etwas begeistert sind, dann laden wir andere ein. Wenn wir begeistert sind von Gottes Wort, dann geben wir das weiter. Wenn wir begeistert sind von Jesus, dann ist es uns nicht schwer, das in unseren Alltag hinein irgendwo mitzunehmen und von ihm ein Zeuge zu sein. Ich möchte uns die Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 8 lesen, kurz beten und dann legen wir richtig los auch. Apostelgeschichte 1, 1 bis 8. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ja, lieber Herr, das ist dein Wort, das du uns heute auch anbietest, zu hören und zu tun. Und so bitte ich dich, dass wir recht hören, recht reden, recht verstehen und es dann auch im Alltag umsetzen. Amen. Dieser Abschnitt wird oft auch gerade für Mobilisation zur Mission genommen. Warum eigentlich? Warum ist Mission denn eigentlich so wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir Zeugen von Jesus sind? Ganz einfach. Die ersten drei Verse berichten davon. Der Lukas hat das Evangelium oder nach Lukas geschrieben, ein Bericht über die Lehre des Lebens von Jesus. Und jetzt schreibt er den zweiten Bericht über die Missionsgeschichte der ersten Kirche. Und fängt gleich damit an und sagt, ich habe das getan, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Weil es stimmt. Weil es wahr ist. Liebe Geschwister, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist, dann brauchen wir nichts weiter sagen. Dann haben wir keine gute Botschaft. Und dann würde jemand vielleicht sagen, was ist das schon? Das tut mir nichts, das hilft mir nichts, das bringt mir nichts. Aber wir wissen, Jesus hat gelebt. Und wir wissen, was er gesagt hat, was er uns vorgelebt hat. Und dann wissen wir auch die gute Botschaft, dass wir in unserer Schuld, in unserer Verlorenheit, in unserer Trennung von Gott nicht bleiben müssen, sondern Jesus hat die Brücke gemacht. Er hat die Schuld bezahlt am Kreuz von Golgatha. Menschen brauchen Versöhnung. Menschen brauchen Vergebung. Menschen brauchen eine Beziehung zu dem Schöpfer, der sie gemacht hat, ob sie das wissen oder nicht. Und wir kennen ihn. Wir kennen den Herrn der Herren, den König aller Könige. Weil Jesus lebt, weil er lehrte, weil er vom Reich Gottes sprach und es uns gezeigt hat. Jesus, der bei Gott war, zu uns kam und zum Beispiel uns zur Erlösung wurde und dann gestorben, auferstanden ist und heute lebt. Eine Realität ist heute. Deshalb müssen wir von ihm weitersagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, hier in deutschen Gemeinden und vielleicht sogar manchmal gerade im Schwarzwald, wir sind in einer Gemeinde, auch eine freie Gemeinde, die ja, sich gespalten hat, die Kinder sind weg und jetzt sind wir nur noch, wie viel sind wir denn? So ein Dutzend? Ja, ungefähr. Und merken einfach, es wird weniger. Die älteren Leute bleiben weg. Wenn wir da nicht hinausgehen und von unserer Überzeugung, von unserem Glauben, von dem, was uns beschäftigt, weitersagen und andere mitnehmen. Mir geht es nicht um die Gemeinde, sondern mir geht es um die Menschen, die in Alpersbach, die in Schwenningen irgendwo sind und in Verzweiflung sind. Vielleicht sogar Gedanken an Selbstmord, Suizid haben. Menschen, die wie unsere Freundin Petra einfach nicht glauben können, weil sie keine Erfahrung machen mit Menschen, keine Möglichkeit haben, Christus durch uns, den Brief Gottes, kennenzulernen. Warum Mission? Weil Jesus lebt und weil sein Wort Bestand hat. Weil Jesus derjenige ist, der uns Gott zeigt. Wir haben über Gott gesungen, allmächtig, heilig, voller Liebe, voller Geduld. Was für eine falsche Gottesvorstellung viele Menschen haben. Wir merken das immer wieder. So einen Gott von der Alten Testament, den wollen wir nicht. Aber wir wissen, die bei Pelke damals im Unterricht waren. Dieser Gott ist der gleiche wie im Neuen Testament. Und er zeigt seine Gnade und seine Liebe, gerade auch durch seine Gebote und auch seine Heiligkeit. Alles gehört zusammen. Und ja, heilig und gerecht, einer, der richtet. Er muss es. Er kann nicht anders, denn er ist ja wahr. Aber es gibt diesen Ausweg, es gibt diese Möglichkeit. Und schon im Alten Testament wurde gezeigt, diese Opfer als Vorbild auf das, was Jesus Christus dann wirklich auch getan hat. Also Mission deshalb, weil es wahr ist und weil Jesus lebt. Er sandte diesen Sohn, den einzigen Sohn Gottes, um die Menschen zu versöhnen und einzuladen in sein Reich. Und da geht es nicht darum, dass wir Jesus in unser Reich hineinnehmen, sondern dass wir in Gottes Reich hineingehen, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Früher hieß es mal so im Schwäbischen, ich weiß nicht, ob jemand des Schwäbischen mächtig ist, aber es war so, lieber Herr, schenk mir doch bitte das Äckerle von meinem Nachbar auch noch. Also schenk mir auch noch das Feld von meinem Nachbarn. Und da ging es dann um mich, um meine Vorstellung, um meine Überlegung und das, was letztendlich ich wollte. Der Maßstab war meine Bedürfnisse. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann bedeutet es, dass wir in sein Reich hineinkommen, sein Maßstab, seine Regeln, seinen Willen tun. Auch wenn das manchmal vielleicht unbequem ist. Und dann ich vielleicht mein Äckerle abgeben muss, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Mich hat es so beschämt, mal zu hören von einem, der Pastor ist und viel auch getan hat und gesagt hat, ich will einfach ein Zeugnis sein. Und dann ging es ums Erben. Und seine Familie hat es so hingedreht, dass das Haus, was er eigentlich hätte erben sollen, nicht bekommen hat. Und er hat gesagt, ist so gut, ich kämpfe nicht darum. Ich lasse das. Und wie er dann später erlebt hat, wie Gott ihm vieles umso viel mehr auch wieder gegeben hat. Er war nicht heimatlos, sondern er hat erlebt, wie Gott ihn versorgt. Charlie Kirk, der vor kurzem ermordet worden ist, was für ein Zeugnis. Ich weiß, er hat das Buch gelesen, das Buch der Mitte von Vishal Magalwadi, und es hat ihn so begeistert, dass er gesagt hat, ich muss das Evangelium wieder hineinbringen in die Gesellschaft. Er hat dafür gelebt, er hat vielleicht auch andere Dinge getan. Ich will ihn nicht glorifizieren. Aber was mich betroffen gemacht hat und wieder neu aufgezeigt hat, was es bedeutet, ein Zeuge Jesu zu sein, war, dass seine Frau bei der Beerdigungsfeier gesagt hat, ich vergebe dem Mörder meines Mannes. Was für Menschen sind das, die vergeben können, da, wo vielleicht niemand anders vergeben könnte. Wir haben das erlebt. Das ist eine Kraft und Mission, Weil Gott uns zur Seite steht, weil er Kraft schenkt. Ohne das geht's nicht. Und es ist auch zugleich, wie geschieht Mission? Mission geschieht nicht aus meiner eigenen Kraft, aus meinen eigenen Vorstellungen. Ja, wir wissen Apologetik, wir kennen die Bibel und wir wissen sehr viel. Aber wenn da nicht noch etwas mehr dahinter steckt, dann können wir das letztendlich nicht. Ich kann nicht so übernatürlich meine Mitmenschen lieben. Ich kann ja nicht mal meine Frau so lieben. Das Geheimnis lesen wir hier. Und als er mit ihnen zusammen war, Vers 4, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung, des Vaters, die ihr so sprach, die von mir gehört habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Wenn wir nicht mit dieser Auferstehungskraft des Heiligen Geistes unser Leben führen, dann ist es nur ein Abklatsch von dem. Dann machen wir vielleicht die richtigen Formeln, haben vielleicht auch das richtige Verständnis und denken vielleicht auch über Gott und die Welt in guten Modellen und irgendwo richtig. Aber Menschen müssen sehen, dass Jesus Christus lebt und er muss das in uns sehen. Und das sieht er, wenn er letztendlich auch sieht, dass da etwas anders ist. Wie die Sigrid, die gesagt hat zu meiner Frau und mir, da ist was bei euch. Da ist eine andere Kraft, da ist irgendwas. Nicht, weil wir das sind, absolut nicht. Entschuldigung. Ich bin so ein sündiger Mensch, also was für Gedanken mir manchmal kommen. Aber der Heilige Geist hilft mir, das abzugeben und zu sagen, Herr Jesus, hilf mir. Der Heilige Geist hilft mir, mein Leben auch dann so zu führen, wenn es mir nicht passt. Ich bin im Zug unterwegs und ich muss die Verbindung in Hannover schnell bekommen, damit ich nach Celle dann komme. Und ich packe meinen Koffer und renne die Treppe herunter. Und da ist eine Frau. Und diese Frau hat einen schweren Koffer. Und in dem Moment habe ich eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung ist, renne ich, kriege meinen Zug oder helfe ich jetzt dieser Frau mit dem schweren Koffer und vielleicht verpasse ich meinen Zug. Ah, grüß Gott oder guten Tag, Sie haben schwer zu tragen, kann ich Ihnen helfen? Ich nehme den Koffer, trage in den Treppenhof, stelle hin, sie guckt mich an, Sie sind ein Engel. Vor mir sitzen hier die Engel hier in Schwenningen. Vor mir sitzen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, gehe ich davon aus. Wenn nicht, dann müssen wir ein Gespräch führen. Gerne führen wir das jetzt Gespräch. Aber wenn ihr mit Jesus Christus unterwegs seid und getauft seid mit dem Heiligen Geist, dann habt ihr die Kraft. Dann gibt es keine Entschuldigung. Ach, ich kann aber heute nicht. Oh, Entschuldigung, es ist mir zu schwer, dir zu vergeben. Kennt ihr das Vaterunser? Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Einfaches, klares Evangelium, nichts Großes, sondern das, was Jesus uns vorgelebt hat, das, was Menschen brauchen in meiner Umgebung, das, was sie sehen möchten. Ochi, du hast gefragt, was ist Jüngerschaft? Letztendlich ist das, ich nehme jemanden mit in mein Leben. Ich lasse zu, dass er sehen kann, wer ich bin, auch mit meinen Fehlern. Nicht nur meine Stärken, aber gerade auch, und nehme ihn mit hinein in das und sage, ich habe gerade wirklich Stress, ich habe gerade wirklich Schwierigkeiten. Unser Auto ist jetzt schon wieder in der Werkstatt. Zylinderkopfdichtung kaputt. Weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir es wieder zurückgeben. Haben es vor einem Jahr gekauft. Schrott. Okay, wie gehen wir damit um? Ist absoluter Frust. Wir nehmen unsere Leute mit hinein und die sehen, wir sind ganz normale Menschen. Wir beten. Petra sagt zu meiner Frau, kannst du mal nach oben irgendwie wieder, ich brauche mal wieder was. Das klappt bei mir nicht so. Sie sagt, doch, probier's doch. Und sie betet und die erlebt was. Die erlebt tatsächlich, wie das zustande kommt und wie ja, Hilfe dann da ist letztendlich. Aber diesen Schritt dann zu nehmen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist es so schwer für unsere Freunde, die jetzt das Evangelium auf zig Arten immer wieder gehört haben. Und ich glaube deswegen, weil sie wissen, es hat Konsequenzen. Es hat nämlich Konsequenzen für mein Leben, nämlich genau das. Ich kann nicht mehr mein Leben unter meinen Maßstäben in meiner Art und Weise führen, sondern jetzt lebe ich mein Leben unter Gottes Maßstabe zu seiner Ehre und damit lebe ich in seinem Dienst. Und Menschen haben davor Angst, diese Kontrolle abzugeben. Aber das ist radikale Jüngerschaft. Unter Jesu Kontrolle zu seiner Ehre zu leben, egal wo. Und es ist hier auch wiederum ganz, ganz deutlich, dass es eben heißt, egal wo. Wenn wir dann hier weitergehen, die Frage ist dann gleich, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Und er sprach, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wir haben selbst heute Morgen kurz darüber gesprochen. Wann kommt Jesus wieder? Wir warten darauf. Ist ein bisschen langsam. 2000 Jahre schon, ne? Wann kommt er endlich? Ich würde mir wünschen, dass er bald kommt, sodass ich nicht mehr durch bestimmte Dinge durch muss. Vielleicht auch nicht mehr durch diese Tür des Todes, vor der wahrscheinlich jeder irgendwo Angst hat. Aber auch das kann ein Zeugnis sein, wie Menschen sterben. Nun, Jesus sagt, der Chronos und der Kairos ist nicht entscheidend. Er kommt zur rechten Zeit. Es ist in seiner Zeit. Und in dieser Weltzeit, in die wir hineingestellt sind, mit allen Schwierigkeiten, mit all dem, was letztendlich auch heute wieder passiert, Kriege in Ukraine, der Krieg im Nahen Osten, dann weitere Kriege hier, die Wirtschaft, die hier im Moment gerade total an die Wand gefahren wird, die moralischen Vorstellungen, die hier wirklich durcheinander gehen. In dieser Zeit seid ihr meine Zeugen. Und da heißt es nicht, wer will. In meiner Bibel heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Fakt. Da ist nichts dran zu rütteln. Nicht, ob ich jetzt will oder nicht, sondern wir sind's. Weil wir gehen einkaufen. Wir gehen über die Straße. Wir haben Menschen in unserem Umfeld und wenn es vielleicht auch nur unsere Verwandten sind, wie gehen wir mit denen um? Am Freitag hat mein Vetter angerufen. Wir haben Streit. Geht um kleine Stückle, das nichts wert ist, aber das schon im Familienbesitz ist, Erbengemeinschaft und weiß ich was alles. Und mir wird vorgeworfen, mir geht es nur ums Geld, bin Unruhestifter, mein Vater und was auch immer. Und Emotionen sind hoch. Wie gehe ich jetzt mit ihm um? Gehe ich genauso, wie er mir den Brief geschrieben hat? Versucht zu deeskalieren und einfach auch zu sagen, schau mal, lass uns vorangehen. Ja, du hast mich verletzt, aber ich vergebe dir. Und lass uns da miteinander reden, dass wir zu einer Verständigung kommen. Und wegen mir, wenn er da einen Vorteil draus hat, ich nehme an, darum geht es letztendlich nicht. Wir sind Zeugen, ob wir das wollen oder nicht. Ja, wir sind manchmal miserable Zeugen, ich auch. Und dann brauche ich immer wieder diese Ermutigung vom Wort Gottes, von meinen Geschwistern, auch von der Gemeinde, um zu sehen, ja, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so läuft, sei einfach mit Jesus ganz natürlich unterwegs. Wir sind wahrscheinlich keine Bundesligaspieler. Wir sind vielleicht höchst nicht mal Kreisliga, also Hobbyfußballer vielleicht oder was auch immer. Das genügt vollständig in Gottes Reich. Es genügt vollständig, dass du, wenn ich so sagen darf, in dem, wo du bist, mit dem, was du unterwegs bist, letztendlich Jesus verkündigst. Durch Wort, durch Tat, durch dein Leben. Und wenn du Schwierigkeiten hast, es zu sagen, dann einfach diese Liebe, die ein Zeichen von jedem einzelnen Jünger ist, praktisch weitergeben. Wie kann ich meinem Nachbarn diese Liebe zeigen? Wie kann ich meinem Arbeitskollegen zeigen, dass er mir wichtig ist, dass er Gott wichtig ist und von Gott geliebt ist? Wie kann ich Menschen, die hier sind, das zeigen? Und dann geht es darum, das in Jerusalem zu tun, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Aber Gedanken gemacht, was ist Jerusalem? Jerusalem ist euer Schwenningen. Wer lebt hier in Schwenningen? Ihr lebt in Schwenningen. Ah, schön, dass ihr in die Gemeinde kommt. Seid ihr aus Deutschland ursprünglich? Nein, aber das macht nichts. Ich freue mich, dass ihr da seid. Gibt es noch mehr solche Leute? Einladen, mit Kontakt haben, einfach. Und dann kann es sein, dass die Gemeinde total verändert wird und interkulturell wird. Und es ist nicht schlimm. Das ist letztendlich nur eine Vorschau auf das, was im Himmel einmal sein wird. Schon schön, wenn du das hier schon erlebt. Es ist einfach klasse, es ist einfach toll. So viele Menschen haben das nicht. Und ein Stück weit auch sträuben sich dagegen. Ich kenne eine Gemeinde irgendwo in Deutschland, in Baden-Württemberg, die Missionare aussendet und die auch noch Muslime und was immer schauen und das ganz wichtig finden. Und dann kam 2015 die ganze Welle und sie haben auch mitgeholfen, Migranten das Evangelium weiterzusagen. Da kamen Leute zum Glauben. Die haben sie eingeladen. Und dann habe ich gehört von jemandem, der gesagt hat, das ist jetzt aber nicht mehr meine Gemeinde. Die hat sich verändert. Und ich fühle mich nicht mehr wohl. Können die nicht woanders hingehen? In der Gemeinde haben alle Platz. In die Gemeinde gehören die Menschen, die hier in diesem Ort leben, in eurer Umgebung. Gemeinde bedeutet, da, wo Jesus Christus in Menschen wohnt, diese mitzuleben, mit einzuladen. Aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Nationen und allen Sprachen. Und ja, dann kann mal sein, dass hier vorne jemand tanzt. Aber darf ich erinnern, David im Alten Testament hat auch getanzt und wurde deshalb sogar von seiner Frau verachtet. Aber er tanzte vor dem Herrn. Andere Kulturen bringen andere Gepflogenheiten mit uns. Und es ist schön, weil wir brauchen dann nicht nach Indien oder nach Japan zu reisen, um zu sehen, wie Menschen dort leben, sondern sie bringen es mit hier hinein. Wir haben angefangen vor ein paar Jahren mit einem kleinen Netzwerk und das ist ein Netzwerk für interkulturelle Gemeindegründung hier in Deutschland. Wir wünschen uns in den nächsten 10 Jahren 100 Gemeinden, die interkulturell sind, nicht multikulturell, interkulturell, wo jeder, der dabei ist, mit seiner Kultur etwas beitragen darf zu der Gemeinde. Und das stelle ich mir ein Stück weit vor, was hier auch vorging, Jerusalem, wo Menschen aus Griechenland waren, aus Rom, aus anderen Orten und Ecken. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 6, richtig? Was ist passiert? Die einen werden nicht richtig versorgt und es gibt wieder Stress. Naja, das ist normal. Stress ist normal. Probleme sind nur Vorboten für Veränderung. Dr. Markus Weyand, Dozent an der AWM und Forscher am Friedeninstitut in Basel. Konflikte sind Vorboten für Veränderung. Apostelgeschichte 6 geht es darum, die Witwen werden nicht richtig versorgt, die Witwen der Griechen. Und die Leitung, jüdische Leitung, hat damit ein Problem. Wie gehen wir damit um? Sie lösen das miteinander. Sie kommen zu einer Veränderung. Und dann sind neue Leute mit in die Leitung hineingerufen, die aus diesem kulturellen Kontext kommen. Und auf einmal haben wir einen Stephanus, der predigt und dann der erste Märtyrer der Gemeinde wird. Tolle Leute, die vorangehen. Das ist, was hier letztendlich Jesus uns auch ein Stück weit anbietet. Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ob ihr wollt oder nicht, ihr seid es. Gute, wenn ihr wollt, oder vielleicht auch nicht so gute. Aber dann Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, vielleicht im Schwarzwald-Baar-Kreis, da schwätzt man auch noch Schwäbisch, muss man halt manchmal lernen. Ja? Dann in Samaria, das sind so vielleicht Hessen, Bayern, die anderen, vielleicht auch die Schweiz und dann etwas rüber nach Frankreich und bis ans Ende der Erde. Ganz Europa, Amerika, Asien, Afrika, Australien, Ozeanien. Seid ihr davon überzeugt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, die Wahrheit und das Leben? Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch Jesus. Wenn das deine Überzeugung ist, dann brauchst du die Kraft. Ich habe das versucht, mal kurz darzustellen, so in den letzten 3 Minuten versuche ich das mal kurz zu zeigen. Ich habe ja was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob meine Frau das glaubt, aber ein bisschen handwerkliche Begabung habe ich. Zumindest zu unserer Hochzeit damals vor 36 Jahren. 38, sind wir so lange schon? Nein. Ah ja, stimmt, ja. Habe ich diese Maschine bekommen, die funktioniert immer. Und wenn ich sehe, das ist das Evangelium. Und das Evangelium, das möchte gerne gebraucht werden und weitergegeben werden. Ich habe schon gefragt, also wenn ich hier irgendwas mache, es gibt da noch einen Staubsauger und ich kann auch gerne aufputzen. Also man muss das dann einspannen. Ja, und dann haben wir das hier drin. So, das bin jetzt ich als Zeuge und jetzt funktioniere ich, oder? Nee. Wenn ich also jetzt hier irgendwie was machen will, ich kann tatsächlich aus meiner eigenen Kraft hier ein bisschen was schaffen. Können wir mal gucken. Gell, passiert doch, oder? Ja? Was fehlt mir? Strom, okay. Ihr habt Strom hier? Da drüben? Okay. Das ist ein bisschen weit. Kann ich jemand durch auch noch? Ich habe hier auch noch was dabei. Kannst du mir helfen? Das einstecken? Genau, stecken wir mal ein. Da ist auch noch eins. Oh, super. Kannst du gleich da bleiben? Ich brauche deine Hilfe. Also, so, jetzt habe ich Strom, oder? Funktioniert immer noch nicht. Was muss ich jetzt machen? Einstecken. Jawohl, ihr habt recht. Da ist Power dahin. Doch, dann komm mal her. Ich brauche jetzt deine Hilfe, weil allein schaffe ich das nicht.
Aber mit dem kein Holz nicht.
Ja? Ist es funktioniert?
Ja.
Durch? Klasse. Super, Dankeschön. Ich putze das nachher wieder weg, also keine Angst. Aber um was geht's? Es geht darum, dass wir das Evangelium in unser Leben hineinnehmen und dann aus der Kraft des Heiligen Geistes letztendlich unser Leben leben. Wenn das hängen bleibt, dann glaube ich, dass ihr Zeugen seid, hier bei euch, in eurem Umfeld. Und dass Gott euer Leben gebrauchen wird, Auch gerade die schwierigen Zeiten, auch gerade das, was Probleme macht. Weil das in meiner Schwachheit sind manchmal die Dinge, die anderen Menschen helfen zu verstehen, dass wir auch nur Menschen sind. Und dass wir aber aus Gottes Kraft heraus dann diese Dinge überwinden können und dann trotzdem froh unseres Weges auch gehen. Im Wissen darum, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden und er ist bei mir. Deshalb bin ich nie alleine. Das ist eine gute Botschaft, das ist die Hoffnung, die Menschen brauchen heute. Und ihr seid diese Hoffnungsträger hier. Wenn ihr damit Probleme habt, dürft ihr gerne mit mir reden. Aber Gottes Geist ist derjenige, der zur Verfügung steht und uns die Kraft zu diesem Zeugnis gibt. Amen. Lieber Herr, du siehst, dass jeder von uns und ich eingeschlossen immer wieder auch sich scheut oder vielleicht auch gewisse Angst hat, das einfach in unserem Alltag ganz bewusst umzusetzen. Ich danke dir, dass du uns Vorbilder gegeben hast. Danke dir für unsere Freunde hier aus dem Lateinamerikanischen, dass die uns auch diese Fröhlichkeit vorleben. Oder Menschen aus Afrika oder aus Asien, die hierher gekommen sind nach Deutschland, die mit hinein uns nehmen in eine ganz andere Qualität von Leben mit dir. Und ich lerne da so viel davon. Ich danke dir auch für die Gemeinde, die schon so lange hier ist in Schwenningen und dass du auch ihnen diesen Auftrag gegeben hast, dass sie dieses nicht nur Wissen, sondern auch diese Begeisterung für dich haben. Und ich bete darum, dass du dann auch wirklich Frucht schenkst, dass dann in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in den Jahren darauf wirklich Menschen zu dir finden und dann in der Jüngerschaft wachsen, gemeinsam unterwegs sind und miterleben, wie du Dinge veränderst. Und wenn Konflikte kommen, lieber Herr, bete ich darum, dass du das einfach schenkst, dass das mit zur Veränderung dient, um noch mehr letztendlich dich zu ehren, dich zu loben und etwas zu sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Denn dazu sind wir geboren, dich zu loben und dich zu preisen. Danke, Herr, dass du uns in diese Aufgabe mit hineinnimmst. Amen.
Und das. Vielen, vielen Dank, Stefan, für die Predigt heute Morgen. Wir danken dem Herrn für sein Wort, das uns Mut macht und uns fordert. Heute, wie jeden letzten Sonntag im Monat, teilen wir das Abendmahl. Wenn wir an den Tisch des Herrn kommen, denken wir an sein Opfer am Kreuz. Aber wir sollen nicht nur daran denken. Wir sollen etwas sehr Wichtiges bedenken. Dieser Tisch schaut nicht nur zurück auf das, was Jesus für uns getan hat. Er schaut auch nach vorn auf das, was wir für ihn tun sollen. Jesus sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Abendmahl ist Erinnerung, Verkündigung und Sendung. Denken wir daran, was das Wort sagt. So oft ihr von diesem Wort esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jedes Mal, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, denken wir daran, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Aber wir verkündigen auch öffentlich sein Evangelium. Der Tisch ist ein lebendiges Zeugnis. Wir sagen der Welt, dass Christus gestorben ist, auferstanden ist und wiederkommen wird. Und außerdem ist das Abendmahl eine Sendung. Wir können nicht schweigen über das, was wir bekommen haben, so wie wir zusammen dieses Brot und diesen Kelch teilen, sollen wir auch mit anderen die Hoffnung des Evangeliums teilen. Deshalb laden wir Freunde für diesen nächsten Donnerstag ein, damit sie die gute Nachricht hören und damit sie morgen auch mit uns am Tisch des Herrn teilnehmen. Nehmen wir uns einen Moment für Gebet und persönliche Besinnung. Bekennen wir dem Herrn, was in unseren Herzen ist.